Lied, das wir gesungen haben, 958 von Bruder Heller. Wenn ich dein Lieben wäre, ist sicher eines der schönsten von denen, die er gedichtet hat. Sie dürfen das ruhig mal auswendig lernen. Man kann dieses Liederbuch auch kaufen beim Paulus Verlag in Heilbronn. Es gibt darin doch sehr viele Lieder, die Sie in keinem anderen Liederbuch der Welt finden. Und dieses Lied, Wenn ich dein Lieben wäre, ist, ich will es jetzt nicht beurteilen, ob es das drittschönste oder siebtschönste oder achtschönste seiner Lieder ist. Das Allerschönste für mich persönlich, das ist das, was ich bei seiner Beerdigung am Grabe zitiert habe, verbotenerweise, denn ich war nicht eingeladen, niemand war eingeladen. Aber ich habe so lange herumgefragt bei den Friedhöfen in Stuttgart-Ludwigsburg, bis ich es herausgekriegt habe. Und dann war ich eben doch da, obwohl das unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein sollte, und habe das schönste Lied in meinen Augen, subjektives Urteil, dann am Grabe zitiert, Schöpfer der Welten, dir nur soll gelten, all meine Sehnsucht, mein Sein und mein Sinn. Und dann jede Strophe mit einer neuen Anrede dieses wunderbaren Gottes, Vater der Geister, herrlicher Meister, du hast das all dir zum Dienste bestellt. Ich denke, droben liegt auch das Buch mit Gedichten und Liedern von Adolf Heller, das leider viel zu wenig gekauft wird. Wie wollen die Leute zur Geistesfülle kommen, wenn sie nicht singen und spielen im Herzen? Und dazu sind auch diese Heller-Lieder eine gute Hilfe. Wenn ich dein Lieben wäre. Und da denke ich daran, wie Bruder Heller, ohne dass wir Menschenverherrlichung treiben wollen, doch auch euch Münchnern so oft gedient hat und Bruder Vosseler hat eingeleitet. Und einmal lautete das Thema, Gott ist Liebe. Und Bruder Vosseler hat eingeleitet, wenn ich mich nicht irre. Ja, das sind auch schöne Rückerinnerungen an unseren teuren Bruder, der von dieser Freude auch etwas ausgestrahlt hat. Und ein Echtheitskennzeichen der Gläubigen, vor allem wenn sie sich auch noch evangelisch nennen, denn Evangelium heißt ja Freudenbotschaft. Ein Echtheitskennzeichen von uns sollte immer sein, eine tiefe geistliche Freude. Nicht unbedingt eine äußerliche Freude, dazu haben wir nicht immer Anlass, aber doch eine Dennoch-Freude, wenn ich das mal so nennen darf. Eine Dennoch-Freude, oder Luther sprach von getroster Verzweiflung. Mit mir ist nichts los, in der Welt ist nichts los. Dennoch bin ich völlig getrost, denn du kommst zum Ziel, denn dein Lieben ist ja da. Und so haben wir heute ein Thema, Daniel 9, das uns auch in eine dunkle geschichtliche Situation hineinführt. Und dennoch soll auch über dieser Stunde stehen, wenn ich dein Lieben wäre. Ja, dann wäre es aus mit Israel, dann wäre es aus mit uns, dann wäre es aus mit der Welt, mit dem All, mit der Schöpfung. Aber nun ist ja dieses Lieben da. Und von da aus dürfen wir alle Dinge sehen und beurteilen. Also freundliche Empfehlung, kein Gesetz vom Sinai, eine Fernsehsendung weniger zu Hause und dafür 958 auswendig, inwendig und anwendig lernen, wie Adolf Heller sich gerne ausdrückte. Die 70 Jahrwochen, und wo stehen wir heute? Daniel 9. Wenn Sie mich darüber schon öfter gehört haben, dann mag es eine Wiederholung sein, aber wörtlich wiederhole ich mich nie. Daniel 9. Da haben wir die Prophetie der 70 Jahrwochen. Nun interessiert mich aber doch eines. Wer ist zum ersten Mal hier? Der möge bitte mal aufzeigen. Dankeschön. Das interessiert mich immer. Ich frage es normalerweise, wenn ich hier anfange zu reden. Ich hatte es vergessen, das frage ich jetzt. Denn es ist ein Unterschied, ob hier alles alte Hasen, Entschuldigung, sitzen oder ob hier viele sind, die es zum ersten Mal hören. Dann spricht man anders darüber. Daniel 9, 70 Jahrwochen. Wer hat noch nie was von 70 Jahrwochen gehört? Darf ich mal so fragen? Alle schon gehört, dann kann ich ja Amen sagen und aufhören. Nein, ich werde trotzdem weiterreden. Ja, das ist aber schön, dass Sie alle davon schon etwas gehört haben. Die 70 Jahrwochen, und wo stehen wir heute? Die Offenbarung der 70 Jahrwochen in Daniel 9, 20 bis 27 ist aber nicht zu trennen von dem voraufgehenden Bußgebet. Deshalb lassen Sie mich erst etwas sagen über dieses Bußgebet in den 19 ersten Versen. bevor ich dann ganz kurz etwas sage über die Verse 20 bis 27. Vor einigen Wochen war ich auch hier auf einer anderen Freizeit und das Kunststück ist mir gelungen, der Herr hat es gelingen lassen, dass ich in 15 Minuten die 70-Jahr-Wochen erklärt habe. Ich will versuchen, dass ich es heute wieder so kurz schaffe. Dabei lassen wir komplizierte Detailfragen weg und beschränken uns auf das Wesentliche. Dann kann man tatsächlich in 15 Minuten ungefähr erklären, um was es sich handelt bei den 70-Jahr-Wochen. Denn die Bibel ist gar nicht so kompliziert, wie wir oft meinen. Wir machen es kompliziert. Aber zunächst dieses Bußgebet und die geschichtliche Situation. Am Anfang des Daniel-Buches habe ich gesagt, ist Daniel ein junger Mann, so jung wie Heinz Schumacher war, als er auch in Gefangenschaft geriet, circa 17 Jahre. Aber am Schluss des Buches Daniel und schon hier nun ist er ein alter Mann. Seinerzeit hatten wir in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit ja die Daniel-Auslegung von Professor Ströter abgedruckt noch einmal. Ich habe sie etwas überarbeiten müssen natürlich, die er zur Zeit des Ersten Weltkrieges verfasst hatte, etwa in den Jahren 1984 bis 1990. Wer es zu Hause hat, der werfe es nicht auf den Müll, sondern er sammle sich mal diese Daniel-Hefte. Als Buch kommt es nicht, denn hin und wieder fragt einer sehr interessiert, aber solange mich nicht 2000 Leute sehr interessiert fragen, da kann man eigentlich an ein Buch nicht denken. Und das ist leider nicht der Fall. Also heben Sie sich diese Hefte gut auf, wo Daniel ausgelegt wird von Ströter, ergänzt durch neuere Ausleger, neuere, in Anführungszeichen, wie Heinrich Langenberg, der ja nun auch schon seit einer Reihe von Jahren abberufen ist, und Wolfgang Jugel, der ja noch lebt, und einige andere neuere, hatte ich als Ergänzung jeweils hinzugefügt. Ich habe immer wieder gestaunt, wie aktuell Daniel ist. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24 einmal, wer es liest, der beachte es, sagt er mit Blick auf Daniel. Und wer das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, verstehen will, muss sich auch eigentlich erst einmal mit Daniel beschäftigt haben. Denn die Offenbarung wurzelt darin. Daniel 9. Ich lese mal nur die ersten vier Verse. Im ersten Jahre Darius, des Sohnes Ahasveros, aus dem Samen der Meder, welcher über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahre seiner Regierung, merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre betreffs, welcher das Wort Jehovas zu dem Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sacktuch und Asche. Und ich betete zu Jehova, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott. So lautet die Anrede. Mal nur so weit. Ach Herr, du großer und furchtbarer Gott. So hatte sich Gott in der damaligen geschichtlichen Situation erwiesen, als Nebukadnezar Jerusalem zerstörte, als die Juden ins Exil nach Babylon geführt worden waren. Und diese 70 Jahre sind nun schon fast herum in der Situation dieses Gebetes. Du großer und furchtbarer Gott, achten Sie mal auf die biblischen Gebetsanreden. Vor Jahren habe ich mir in Stuttgart was erlaubt, das war nicht gut und nicht schön. Das sollte man nicht machen, kein nachahmenswertes Beispiel. Ich habe beim Gebet eines Stuttgarter Predigers gezählt, wie oft er sagt, Herr, 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 etwa 23 oder 27 Mal. Ach, machen Sie das bitte nicht. Aber ich habe mich etwas geärgert darüber, wenn wir in der Bibel so kostbare Anreden haben, Vater der Herrlichkeit, Abba, Vater, Herr Jesus, Heiland, du großer und furchtbarer Gott, König der Nationen, wer sollte dich nicht anbeten? Und dann ein ausgebildeter Theologe weiß keine andere Gebetsanrede als Herr. Das gehört zu den Dürftigkeiten, die leider auf Bibelschulen nicht behoben werden. Das stimmt mich sehr traurig. Das stimmt mich sehr traurig. Aber machen Sie es bitte nicht. aber man darf gelegentlich in aller Liebe darauf hinweisen, dass die Bibel eine Fülle von herrlichen Doxologien und Gebetsanreden hat. Ich will auch bitte niemand einen Strick um den Hals werfen, dass er sagt, ach, dann bete ich lieber gar nicht, bei mir ist 18 Mal Herr. Bitte nein, so habe ich das nicht gemeint. Besser Sie sagen 50 Mal Herr oder 50 Mal Heiland, als dass Sie gar nicht beten, aus Angst etwas falsch zu machen. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, wir haben in der Bibel kostbare Gebetsanreden und die stehen natürlich im Zusammenhang mit dem, was der Beter sagen will. Wenn Gott hier angeredet wird, du großer und furchtbarer Gott, dann ist es die passende Einleitung zu diesem Bußgebet. Das würde nicht passen hinein in Epheser 3. Deshalb beugen wir unsere Knie vor dem großen und furchtbaren Gott, dass er uns gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden in den inwendigen Menschen. Da steht natürlich Vater. Oder im hohen priesterlichen Gebet, Vater, heiliger Vater, gerechter Vater. Hier aber würde es nicht passen, lieber Vater, sondern hier hat er sich erwiesen als der große und furchtbare Gott. Er ist nun einmal sowohl der Gott aller Gnade als auch der Gott des Gerichts. Diese beiden Seiten müssen wir sehen, ohne sie gegeneinander auszuspielen oder ohne einen Dualismus in das Wesen Gottes hineinzutragen, wie man fälschlicherweise schon behauptet hat, dass in der Gottheit selber ein Kampf tobt zwischen Licht und Finsternis. Nein, da haben wir ja die wunderbare Enthüllung des Wesens Gottes, die uns Johannes gibt in seinem ersten Brief in drei Worten. Was ist Gott? Gott ist Liebe. Damit ist alles gesagt. Gott ist Licht ohne Finsternis. Gott ist Liebe ohne Hass. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder, und zwar jeden. Hier ist die Anrede aber angebracht, du großer und furchtbarer Gott. Und diese Seite, diese ernste Seite des Richters, die dürfen wir nicht unterschlagen. Wehe dem, wer eine rosarote Allversöhnung verkündigt, Gott macht alles gut, kommen alle in den Himmel, da gehöre ich nicht dazu. Diese Art von Allversöhnung lehne ich streng ab. Nicht jede lehne ich ab, die biblische nicht. Aber eine fälschliche, leichte, und wir machen uns sofort schuldig, wenn wir Gottes allumfassende Rettermacht bezeugen, ohne von seinen Gerichten zu sprechen. Da machen wir uns sofort schuldig. Oder wenn wir das irgendwie als einen Automatismus darstellen, sodass man nicht evangelisieren müsste, es wird ja sowieso Gott schon die Seinen finden, da machen wir uns auch schuldig. Das ist ganz und gar nicht im Sinne des fleißigsten Missionars aller Zeiten, Paulus, der ausgerechnet zugleich Verwalter der Geheimnisse Gottes war. Für ihn war der Blick in die letzten Ziele kein Ruhekissen und für Bruder Heller auch nicht. Aber der Blick in die letzten Ziele ist kein Evangelisationshindernis und ist kein Ruhekissen. Den endlosen Quäler den Leuten zu verkündigen, das ist für viele Menschen ein Evangelisations- und Missionshindernis für Hunderte und Tausende, wie der Evangelist Samuel Keller bezeugt hat. Ihm hätten schon Hunderte, wenn nicht Tausende entgegengeschleudert. Der Gott, der alle endlos quält, die sich nicht sofort bekehren, von dem will ich nichts wissen. Und es ist eine wichtige Aufgabe, meine ich, gerade in unserer Zeit, das falsche Zerrbild zu widerlegen von der Bibel her. Gott ist nicht dieser Quäler, sondern Gott liebt. Und der Wille Gottes ist eben doch auf die Dauer und im Endeffekt stärker, weiser, klüger, zielstrebiger als der Wille des Geschöpfes. Der Satz ist falsch, den man manchmal hören kann. Wenn das Geschöpf nicht will, kann Gott nicht. Wenn das Geschöpf nicht will, kann Gott nicht. Vordergründig zunächst, ja. Aber auf die Dauer gesehen, vollführt er seinen Willen. Also Daniel 9 beschäftigt uns heute. Und ein Blick in die geschichtliche Lage soll uns am Anfang beschäftigen. Bußgebet, Daniel 9, erste Hälfte. Herzlich gegrüßt, die Lieben, die da noch gekommen sind von Heidelberg, Ladenburg und wo immer, am Neckar jedenfalls. 721 vor Christus wurden die 10 Nordstämme in die assyrische Gefangenschaft geführt. Dann 606 beginnend unternimmt Nebukadnezar mehrere Züge gegen Juda. 606 wird eine junge Elite, eine Elite jüdischer Jünglinge weggeführt, 597 die Oberschicht, 586 der Rest nach Babylon. Und in Babylon, da haben die Juden auch mal gestreikt. Einen Liederstreik haben sie gemacht. Was machen Christen, wenn man sie auffordert, etwa an Weihnachten oder auch im weltlichen Umkreis? Du bist in einer Firma tätig und dann heißt es, Weihnachten machen wir eine Weihnachtsfeier, so gut es die Welt eben macht, und da gehört auch mal ein christliches Lied dazu. Hallo, ihr Christen da, könnt ihr nicht mal mit der Gitarre ein Lied singen? Ja, natürlich, machen wir gerne. Wir wollen doch ein Zeugnis geben von Jesus. Anders die Juden in Babel, die haben gestreikt, Liederstreik, Psalm 137. Kennen Sie den Liederstreik von Psalm 137? An den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. An die Weiden in ihr hängten wir unsere Lauten. Denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten daselbst von uns die Worte eines Liedes. Und die uns Wehklagen machten Freude. Singt uns eins von Zions Liedern. Ja, das macht doch ein guter Christ oder ein guter Jude sofort. Wenn die Welt bittet um ein Lied, dann welchen Zeugnis? Großartige Zeugnismöglichkeiten. Die haben total gestreikt. Die haben gesagt, wie sollten wir ein Lied Jehovas, Jahwes, des Ewigen, des Unwandelbaren singen auf fremder Erde, wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so vergesse meine Rechte. Und verstehen Sie es recht, wenn ich sage, wenn ein Jude aus seinem Land herausgeführt wurde, zerstreut, nach Babel oder unter alle Völker, dann ist das immer noch ein bisschen anders, als wenn andere Völker aus der Heimat vertrieben werden. Der Satz mag uns ungerecht vorkommen, und doch ist es so. Denn Jerusalem war zugleich die Offenbarungsstätte des einigen und einzigen Gottes. Sie waren also in dem Moment nicht nur Heimatvertriebene, sie waren von dem Heiligtum Gottes abgetrennt. Und das befand sich eben in dieser Stadt, in seiner Stadt Jerusalem. Dort war der Ort der Gegenwart Gottes. Sie waren vom Ort der Gegenwart Gottes abgeschnitten. Das ist noch mehr als heimatvertrieben zu sein. Heute im Zeitalter der Gemeinde ist das ja anders. Heute im Zeitalter der Gemeinde, da kannst du dich bekehren in einem Pferdestall oder in einem Dom. Bruder Adolf Heller hat es öfter gesagt, im Pferdestall, da kann man sich bekehren. Das hat er selber erlebt. So was gibt's. Man kann sich überall bekehren. Es gibt heute keine bevorzugten heiligen Orte für die Gemeinde Gottes. Auch wenn ich mich manchmal auf schönem Berge oder in einer Waldlichtung Gott näher fühle, als, sagen wir, in einem dumpfen Kellergewölbe ich mich fühlen würde, aber das ist subjektiv gefühlsmäßig. Gott ist überall da, die Gemeinde hat keine heiligen Stätten und Orte und anderswo wäre er nicht. Aber bei Israel war das in jener Zeit anders. Die waren nicht nur heimatvertrieben, entwurzelt, sie waren auch abgetrennt vom Heiligtum Gottes. Das ist nochmal etwas anderes. Und deshalb auch dieser Liederstreik und deshalb diese tiefe Betroffenheit. Tja, ich war auch in Gefangenschaft. Und was ist in Gefangenschaft Thema 1? Nicht die Mädchen, wie an den Gymnasien, sondern Thema 1 in Gefangenschaft. Mädchen ist Thema Nummer 3. In Gefangenschaft ist Thema Nummer 1, wann komme ich hier wieder raus? Und Thema Nummer zwei im Gefangenenlager war, dass die Gefangenen zueinander sagten, du zeig mal, was hast du da für ein herrliches Rezept, das lasse ich mir auch von meiner Frau kochen, wenn ich wieder zu Hause bin. Also Spiegelei und was noch, du, das lasse ich mir. Ja, Gefangene, die sich sonst zu Hause als Männer um die Küche kaum kümmern, die haben da fleißig Rezepte abgeschrieben und schwelgten in den Wunschvorstellungen dessen, was sie im Lager nicht hatten. Thema Nummer 1, wann kommen wir hier wieder raus? Und nun hatte Daniel im Gefangenenlager die Buchrolle des Jeremia und dann hat er geforscht und siehe da, er findet auf seine Frage eine Antwort. Wie lange es mit Babels Herrlichkeit währt, das hat ein Ende. Jeremia 25, 11 folgende. Und wir wollen uns für heute einen biblischen Grundsatz gut merken. Wo die Bibel rechnet, da dürfen wir auch rechnen. Wo die Bibel nicht rechnet, da lassen wir es besser. Die Bibel sagt uns nicht, wie wir so oder so plus, minus, Wurzel ziehen, mal nehmen, die Wiederkunft Christi errechnen können. Das macht sie nicht. Wenn Gott wollte, gewollt hätte, dass wir wissen, wann Christus wiederkommt mit Datum, Jahreszahl, dann hätte er es doch einfach machen können. Er weiß es ja doch, der große Gott. Er hätte uns einfach in unserer Bibel, so wie wir eine Zeittafel haben, der Könige von Juda und so weiter, noch offenbaren können durch Paulus oder Johannes, die Zeittafel mit Datum 1992 kommt das und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Das hat Gott nicht für gut befunden. Ich habe einem lieben Bruder hier einmal gesagt, der schon nicht mehr lebt und der dauernd mit Zahlen hantierte, ich habe gesagt, lieber Bruder, wenn du Bücher schreibst, mach doch zwei Teile in deinen Büchern. Leider hat er nicht drauf gehört. Erster Teil, das feste prophetische Wort. Und dann auf Seite 300 oder wo, zweiter Teil, meine persönlichen Vermutungen. Und unter dem Stichwort Vermutung, da kannst du schreiben, was du willst. Nur darfst du das nicht vermischen. Du kannst nicht vermischen mit festem prophetischen Wort deine Vermutungen und Möglichkeiten. Wenn du klar sagst, ich vermute, nun gut, dann hören wir mal zu, was du vermutest. Aber du kannst das nicht als prophetisches Wort ausgeben. Der Fehler wird oft gemacht unter dem Stichwort Vermutungen. Da können wir hier vorne manches sagen. Aber man muss dazu sagen, es ist nicht mehr als Vermutung. Auf der anderen Seite klares Wort. Das ist Wort Gottes. Vermutungen aber sind nicht gleichzustellen Aussprüchen Gottes. Das muss man ganz sauber trennen. Wo aber die Bibel rechnet, dürfen wir auch rechnen. Und hier wird uns eine Jahreszahl gegeben, zunächst mal von 70 Jahren. Und daran hält sich Gott auch. Jeremia 25, ab Vers 11. Und das las der Daniel im Exil mit größtem Interesse. Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volke, spricht der Unwandelbare, ihre Schuld heimsuchen. Und so weiter und so weiter. Ähnlich Jeremia 29 ab Vers 10. Denn so spricht der Ewige, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Und dann kommt der bekannte Vers, den wir oftmals aus dem Zusammenhang reißen, dürfen wir auch persönlich für uns nehmen als Trost. Erbaulich dürfen wir die ganze Bibel für uns nehmen, in Mahnung und Warnung und Trost. Und Liebeserklärung Gottes dürfen wir alles für uns nehmen. Aber natürlich prophetisch, berufungsmäßig, heilsgeschichtlich tut man gut zu trennen. Jeremia 29, 11. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Aber vergessen wir auch dabei nicht, auch wenn wir es für unser Leben nehmen. Zunächst ist es Israel gesagt und hat zu tun mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Ich werde euch Ausgang und Hoffnung gewähren. Es ist nicht alles aus. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören, und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Unwandelbare. Und ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Unwandelbare. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von wo ich euch weggeführt habe. Als nun Daniel dieses Bußgebet spricht, ums Jahr 538, da hatte schon der Meder Darius nach Babylons Eroberung durch Kores die Herrschaft im Reich der Chaldäer übernommen, vorübergehend als Vizekönig, bis Kores selbst eintraf und herrschte. Etwa 68 der 70 Jahre waren verflossen, wenn man sie von der ersten Wegführung anrechnet, von 606 an. Und natürlich stand die Frage vor Daniel: Herr, ist nun die Stunde der Befreiung da? Diese 70 Jahre sind nun bald herum. Kommt nun die endgültige Befreiung Israels? Kommt nun die große Wende, kommt nun das Ende unseres Exils, unseres Leidens. Aber eine andere Frage quälte ihn, wie passt denn dazu das, was wir hier gestern betrachtet haben, Daniel 2 und Daniel 7, nach den Träumen, Daniel 2 und Daniel 7. Da ist es doch so, dass Weltreich auf Weltreich folgt. Ein Weltreich kommt nach dem anderen. Das sowas dauert doch durch Jahrhunderte oder Jahrtausende. Wer hat das? Wie ist denn das damit zu vereinigen? Nach Daniel 2, nach Daniel 7, so musste sich der Prophet sagen, da kann das doch alles noch sehr lange gehen. Da kommt das Weltreich, das und das und das, und dann kommt dieses besonders schreckliche, furchtbare Rom. Wir hörten gestern Abend davon. Wie lange dauert das? Daniel wusste es nicht im Voraus, aber doch, sowas geht doch durch Jahrhunderte, das geht nicht in ein paar Jahren. Wie passt denn das zusammen mit der Tatsache, dass 70 Jahre über Babel bestimmt sind und dann werden wir frei? Wann kommt die endgültige Befreiung unseres Volkes? Und ein schlimmer Verdacht, eine schlimme Angst steigt auf in seinem Herzen. O Gott, hast du am Ende den Termin hinausgezögert? Darum geht es in diesem wunderbaren Bußgebet, das ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen will. Wichtig ist in diesem vorbildlichen Bußgebet, er gibt Gott Recht, er sagt Ja. Darf ich in aller Einfalt sagen, das ist auch wichtig für unser Gebetsleben, und wenn du was bei Gott erreichen willst, dann sag erstmal Ja. Solange wir das nicht tun, ist es schlecht um unser Gebetsleben bestellt, erzwingen können wir nichts. Sag erstmal Ja. Das ist das Große bei dem sogenannten kananäischen Weib, bei dieser Frau, der Kanaaniterin in Matthäus 15, ab Vers 21. Sie kennen sicher diesen Bericht. Sie war keine Israelitin und der Herr Jesus geht sehr hart mit ihr um. Noch war Golgatha nicht geschehen, noch war der trennende Zaun zwischen Juden und Heiden nicht hinweggetan, noch war das Heil nicht da für alle Völker. Das kommt dann erst im Verlauf der Apostelgeschichte, die Dinge, die dort beschrieben werden in der Apostelgeschichte und ganz klar formuliert von Paulus. Da war noch der trennende Zaun und der Herr Jesus hielt sich an die Ordnungen Gottes. Und der Herr Jesus hat nicht aus falschem Mitleid und falscher Humanität gesagt, ja, lieber himmlischer Vater, eigentlich darf ich ja dieser Frau nicht helfen. Nach deiner Ordnung sind die Kananäer nicht dran. Aber nun, weil die so jammert hinter mir her, da, lieber Vater, du hast doch Verständnis, da muss ich doch jetzt was tun. Nein, der Gehorsam zum Vater geht Jesus über alles und da kann er sehr hart und unhöflich werden. Um der Ordnung des Vaters willen. Und als diese Frau hinter ihr herschreit wegen ihrer schlimm besessenen Tochter, da sagt nicht des Heilands Herz, ja, ja, ich komme sofort. Jesus, gehen die Ordnungen Gottes über alles. Und nicht mitleidsvolle Humanität in erster Linie, sondern erstmal Ordnungen Gottes. Und die Ordnungen Gottes in damaliger Zeit lauteten, die ist noch nicht an der Reihe. Also zunächst mal kriegt sie überhaupt keine Antwort. Und nachher kriegt sie eine Antwort, die ist ja nicht gerade schön. Wie soll dann eine heutige emanzipierte Dame auf sowas reagieren? So ist der Heiland erstmal überhaupt keine Antwort und dann eine Abfuhr. Das klingt doch arg nach Rassismus. Da müsste man wohl mal demonstrieren gegen diesen Rabbi, oder? Denn der Herr Jesus sagt, ich bin nicht gesandt, außer zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Für euch bin ich nicht da. Punkt. Es wäre schlimm, wenn das heute auch noch so gelten würde. Nicht jede Bibelstelle gilt immer, sondern wir haben es mit Zeitaltern des Planes Gottes zu tun. Ich habe ein kleines Heftchen vor einigen Jahren geschrieben. Ich denke, es liegt auch oben auf dem Büchertisch. Der Plan der Zeitalter Gottes, damit man erkennt, was ist zu jeder Zeit dran. Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen. Herr, hilf mir. Nein, sagt Jesus, noch einmal, ich kann doch nicht das Brot der Kinder nehmen und den unreinen Schakalen, die da um den Tisch der Kinder herumlaufen, den Kötern hinwerfen. Jetzt wäre aber bei einer modernen Emanze jede Sicherung durchgebrannt. Aber diese Frau, und das ist das Große, entschuldigen Sie, ich will ja niemand zu nahe treten, Wenn ich eine Frau wäre, wäre ich vielleicht auch emanzipiert. Wer weiß. Ich bin selbstkritisch genug, um mich zu hinterfragen. Aber das ist nur das Große am Glauben dieser Frau. Sie sagt, wörtlich übersetzt, Matthäus 15, 27, ja, Herr, zu solchen Beleidigungen, zu solchem Rassismus, zu solchen Unhöflichkeiten erstmal einer Dame überhaupt nicht antworten und dann sagen, du bist nicht dran und ihr seid wie die Schakale, die um den Tisch rumlaufen. Ja, so wurden ja damals die Nationen, die Goyim, angesehen in Israel. Und dann sagt sie, ja, Herr, das ist das Große. Sie spielt nicht die Beleidigte, sie sagt ja und stellt sich auf den Boden und übernimmt das Bild, das Jesus gerade ihr vor Augen gezeichnet hatte. Herr, aber wenn wir nun solche sind, wie die unreinen Köter, die um den Tisch rumlaufen, die kriegen aber auch mal einen Brocken hingeworfen. Ja, sagt Jesus, wenn du es so ansiehst, das kann ich gerne machen. Ja, weil sie ja sagt zu den Ordnungen Gottes. O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Was ist das Geheimnis dieser Frau? Sie sagt ja. Auch wenn der Heiland in einer Weise mit uns verfährt, dass wir denken, das ist Unrecht, so kannst du doch nicht mit mir umgehen. Sie sagt ja. Und da sagt der Herr sofort, dein Glaube ist groß und was du willst, tue ich sofort, weil du dich auf den Boden stellst. Wenn sie gesagt hätte, das ist Rassismus, es ist mein gutes Recht, wir Völker sind alle gleich vor Gott, das ist vollkommen Unrecht, dann hätte Jesus ihr nicht helfen können. Aber weil sie die damalige Ordnung, das ist ja nicht die dauernd gültige, heute ist es anders, zeitweilige Ordnung. Im Grunde liebt Gott alle Völker, in gleicher Weise liebt er alle Völker. Aber es war eine zeitweilige Ordnung, dass eben nur damals vorerst das Heil für Israel da war. Und sie stellt sich auf den Boden, ja Herr, und sie bittet nur um einen Brocken, ja, wenn du es so ansiehst, nicht als dein gutes Recht, sondern als ein Brocken vom Tisch der Kinder, bitte, den kannst du haben, gerne. Und schon ist dir geholfen. Und so ist auch das ganze Gebet des Daniel in Daniel 9 auf das eine Wort Ja abgestimmt. Und beachten wir vielleicht auch den wichtigen feinen Unterschied. Gottes Kinder seufzen auch mal und stöhnen und ächzen. Das ist keine Sünde. Sieh nur zu, ich sage mir es immer auch selber, dass wir nicht beim Seufzen, Ächzen, was gelegentlich in unserem Leben vorkommt, du liegst im Bett, es wird 12, es wird 1, es wird 2, du schläfst immer noch nicht, dann fängst du schon mal an zu seufzen. So ging mir das letzte Nacht, geträumt habe ich nicht. Nicht, dass Sie meinen, ich träume immer, sonst sagen Sie noch, seht, da kommt der Träumer her. Ja, Entschuldigung. Also, es gibt immer mal in unserem Leben Dinge, wo wir seufzen, ächzen, stöhnen. Das ist keine Sünde. In Römer 8 steht, dass der Heilige Geist auch seufzt. Und wir, die Erstlinge, wir seufzen und die ganze Schöpfung seufzt. Seufzen der Schöpfung, Seufzen des Heiligen Geistes, Seufzen auch von den Kindern Gottes, sagt Paulus in Römer 8. Aber bitte beim Seufzen nicht ins Murren hinüberkommen. Seufzen liegt immer noch auf der Linie, ja Herr, aber es ist schwer. Murren ist Nein, ist die Rebellion wider Gott und seinen Christus. Murren ist Sünde. Davor warnt Paulus sehr. Den Rebellen kann Gott keine Gnade und Gebetserhörung schenken. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Jesaja 26. Deshalb muss Gott mit Rebellen seine Gerichtssprache reden, um sie zurechtzubringen. Also, Daniel 9 ist kein Murren, Daniel 9 ist auf der Linie des Ja, Ja, Herr. Es ist furchtbar schwer, was wir erlebt und erlitten haben durch Nebukadnezar und im Exil, aber du hast richtig gemacht. Wir haben gesündigt. Unser ist die Beschämung des Angesichts, dein ist die Gerechtigkeit, du hast es richtig gemacht. Und wir hätten es ja auch wissen können, denn das alles hast du ja längst schon durch Mose festgelegt. Etwa 5. Mose 28, dass im Fall des Ungehorsams alle Flüche kommen. Und im Fall des Gehorsams kommt aller Segen. So geht es unter Gesetz. Aber dann geht doch der Daniel noch einen Schritt weiter und sagt in diesem Gebet, Herr, du bist aber nicht nur der Gott der Gerechtigkeit und der gerechten Strafe, Vergeltung, Fluch, du bist auch der Gott des Erbarmens und der Vergebung. Und in den letzten Versen, da geht sein Gebet in ein Flehen über, Flehen, Dringlichkeitserklärung, da haben wir dann schnelle Imperative. Ach, wie kühn beten diese Männer alten Bundes, wie kühn sind die in ihrem Gebet. In den Psalmen, mit denen ich mich zurzeit öfter mal vom Urtext her zu Hause beschäftige, in den Psalmen, da finden wir auch erstaunliche Aussagen. Herr, warum schläfst du? Wach doch auf zu mir, werde wach für mich. Was für eine kühne Sprache. So ähnlich hier. Daniel 9, Vers 18. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tu deine Augen auf und sieh. Ja, schläft denn Gott, hat er dann die Augen zu? Tu deine Augen auf, kann man so mit Gott reden? Wenn mein Jüngster vor einigen Jahren zu mir gesagt hat, wenn ich meine Brille suchte, mach doch die Augen auf, da liegt sie. Dann habe ich gesagt, du kannst auch ein bisschen liebevoller mit Vati reden. Und hier reden Menschen so mit Gott, mach doch die Augen auf, kann man so mit Gott reden? Da muss man doch ganz fromme Wendungen haben, die frömmsten, die es nur gibt. So reden hier Menschen mit Gott. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gott diese Sprache, die allerdings nicht bewusste Frechheit ist, sondern die aus tiefer Not herauskommt, bis an die Grenze der Kühnheit, an die Grenze der Dreistigkeit, dass diese offene Sprache aus tiefer Not des Herzens Gott lieber ist als manche unserer so wohlformulierten Gebete. Wo die Kinder am Tisch manchmal schon wissen, der Satz ist der vorletzte und dann kommt der letzte. Wenn aus tiefer Not so geschrien wird, mach die Augen auf, wache auf zu mir, Herr, warum schläfst du? So reden die Psalmisten, so reden die Männer Israels, die Glaubensväter. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen. Denn es scheint so, als würdest du die Augen im Moment geschlossen halten, nach unserer Lage zu urteilen. Und die Stadt, welche nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Und dann in Vers 19, im letzten Vers dieses vorbildlichen Bußgebetes, eine schnelle Folge von Imperativen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke und handle, zögere nicht, um deiner selbst willen. Ja, so habe ich mir auch erlaubt zu beten in den 4 Jahren, als ich arbeitete an dem Buch Urknall und Schöpfergott, habe ich doch auch manchmal gesagt, 1986 bis 1990, Herr, erhöre mich doch um deiner selbst willen, lass doch dies Buch gelingen. Du müsstest doch eigentlich ein viel größeres Interesse haben an dem Buch als ich, denn du bist doch der Schöpfer. Und wenn du das willst, dann lass gelingen. Ja, es ist doch gelungen, dem Herrn sei Dank. Und die erste Auflage ist verkauft und eine zweite ist gedruckt. Das ist ja sehr schön. Herr, merke auf und handle, zögere nicht, um deiner selbst willen. So betet hier Daniel, so hat auch Mose gelegentlich gebetet, Herr, es geht um deine Verantwortung und deine Ehre und dein Wort, um deiner selbst willen, Herr. Denn, so betete schon Mose, 2. Mose 32, wenn du mit Israel nicht zum Ziel kommst, wenn du die alle umbringst in der Wüste, oh Gott, hast du auch mal gedacht, was die Ägypter dann sagen werden? So kühn betet ein Mose, appelliert an Gottes Verantwortung, Israel ist doch dein Volk, du hast doch sie aus Ägypten herausgeführt, doch nicht ich, du warst doch letztlich der Initiator. Und um deine Ehre geht's, was werden die Ägypter sagen? Und im Übrigen steht da dein Verheißungswort, du hast gesagt. Also so auch hier bei Daniel, um deiner selbst willen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk sind nach deinem Namen genannt. Nun gibt es hier eine sehr schnelle Erhörung. Nicht immer erhört Gott so schnell. Er hat noch nicht Amen gesagt, da erging schon der himmlische Befehl an Gabriel. Bruder Karl Geier pflegte zu sagen, Gabriel ist der himmlische Kultusminister, der bringt alle neuen Erlasse heraus und Michael ist der himmlische Kriegsminister. Hier wird also Gabriel mit einer Botschaft betraut, um sie Daniel zu überbringen. Heute erwarten wir keine Engellehre. Engel sind die Vertreter des Gesetzes. Sie kennen sich aus in der Geschichte Israels, sie kennen sich aus im Gesetz. Und sie kennen sich auch sicher aus in Dingen des kommenden Reiches, aber nicht in Dingen der Gemeinde. Deshalb sind sie heute nicht beauftragt, die Gemeinde zu belehren. Im Gegenteil, die lernen ja an der Gemeinde. Denn ein Lieblingswort unseres Bruders Adolf Heller, des heute schon öfter genannten Bruders, war doch immer Epheser 3, Vers 10. Wie oft hat er das in seinem mündlichen und schriftlichen Dienst angeführt? Epheser 3, Vers 10. So geht es heute im Zeitalter der Gemeinde. Da belehren uns nicht Engel, die lernen. Auf das Jetzt in der gegenwärtigen Haushaltung, den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde, die Ekklesia, kundgetan werde, die gar mannigfache Weisheit Gottes. Wir sind gleichsam wie auf einer Bühne, so sagt Paulus an anderer Stelle. 1. Korinther 4, Vers 9. Es ist wie ein Schauspiel, das aufgeführt wird. 1. Korinther 4, Vers 9. Denn mich dünkt, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt. Denn wir sind der Welt, dem Kosmos, ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Dann nennt er erstens die Engel und zweitens die Menschen, denen die Gemeinde ein Schauspiel gibt auf der Bühne dieser Welt. Und mit Recht hat ein Bruder gesagt, wie heißt denn dieses Schauspiel? Was die Gnade vermag. Was die Gnade vermag. Ich glaube, das ist treffend gesagt. Das ist das Thema des Schauspiels, das aufgeführt wird. Und das Drehbuch, das haben wir hier in der Bibel in Händen, vor allem in den Briefen des Apostels Paulus. Das wird aufgeführt auf der Bühne des Kosmos und Engel und Menschen, in erster Linie Engel, schauen wie gebannt zu, um da etwas zu lernen. Hier also eine Engelunterweisung. Daniel 9, 22, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Gleich als du gebetet hast, da hat mich Gott geschickt. Du bist ein Vielgeliebter und ich darf dir jetzt eine Botschaft überbringen. Die will ich mal kurz vorlesen. Daniel 9, 24 bis 27. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, über Israel und Jerusalem, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeiten zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Was in all diesen Worten ausgesagt ist, läuft wohl darauf hinaus, dass die Sündengeschichte Israels endlich ein Ende hat und das Reich beginnt. Ein Äon der Gerechtigkeit und des Friedens anbricht. Reichsbeginn. 70 Wochen sind es bis zum Reichsbeginn. Ich will dann nachher versuchen, das zu erklären. Vers 25. So wisse denn und verstehe. Vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Also zusammen 69, bis auf den Messias, den Fürsten. Oder man kann auch übersetzen, bis auf die Salbung eines Fürsten. Und da denkt Bruder Ströter an das Geschehen, dass der Heilige Geist auf Jesus kommt bei seiner Jordantaufe. Die Salbung des Fürsten. Der Heilige Geist kommt auf Jesus. Mit diesem Messias ist Jesus gemeint. Fallen Sie nie auf Ausleger herein, die Ihnen sagen wollen, die 70 Jahrwochen wären entweder schon alle vorbei, oder aber die seien gelaufen, die 69 zunächst irgendwie in die Makkabäerzeit hinein und der Messias, das sei so ein hoher Priester der Makkabäerzeit. Das stimmt nicht. Bis auf den Messias, den Fürsten, bis auf Jesus sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen, nach den insgesamt 69 Wochen, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Statt Messias können wir auch sagen Christus, Gesalbter. Der Christus wird ausgerottet werden nach den 7 plus 62 Wochen. Er wird ausgerottet werden und nichts haben. Damit ist nichts anders gemeint als das Kreuz Jesu Christi auf Golgatha. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, Titus im Jahre 70, und das Ende davon bis heute und in die nahe Zukunft, bis die 70. Jahrwoche beginnt. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Stimmt's auch heute? Stimmt's? 1991? Leider ja. Gottes Wort muss sich ja erfüllen. Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Also Vers 26 kennzeichnet unsere heutige Situation. Da stehen wir heute. Wenn die Frage lautet, wo stehen wir heute? Wir stehen heute in Vers 26 am Ende. Und irgendwann erfüllt sich dann aber noch Vers 27. Eine letzte Jahrwoche kommt noch. Und die ist durch Folgendes gekennzeichnet. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und fest beschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Ich nehme es ja niemand übel, der hier vielleicht zunächst denkt, ach, was soll mir das eigentlich? Bei dieser Konferenz werden es vielleicht nur wenige sein, bei anderen Freizeiten vielleicht mehr, die denken, was soll mir ein solches Wort? Sie sind ja immerhin angereist zu einer prophetischen Woche, und ich setze voraus Interesse fürs prophetische Wort. Aber ich nehme es keinem Christen übel, der nun sagt, also das ist ja für mein Seelenheil doch nicht so arg wichtig, ob da nun Verwüstung und Gräuel ausgegossen und ein Verwüster, wo denn, wann denn und was hat das mit mir zu tun? Gar nichts. Nein, hat mit deinem Seelenheil wirklich nichts zu tun. Erlöst durch Christi Wunden. Aber schieben wir es bitte nicht so schnell weg. Erinnern wir uns, dass Jesus Christus in Matthäus 24 in seiner Endzeitrede gerade auf diesen Vers Bezug nimmt. Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Und was sagt der Herr Jesus? Wer das bei Daniel liest, der lese schnell drüber weg. Der achte drauf, der merke darauf. Also Jesus nimmt das wichtig. Die Botschaft des Engels läuft darauf hinaus, 70 Wochen. Gemeint sind nicht Wochen von 7 Tagen, sondern von 7 Jahren. 70 Jahrwochen sind nach Adam Riese 490 Jahre. Nicht in 70 Jahren kommt das endgültige Heil deines Volkes, sondern in 70 mal 7. Das ist die Botschaft. Gott hält sich zwar an sein Wort, das er geredet hatte in Jeremia 25 und 29 und nach 70 Jahren kam, durfte ja Israel nach der Erlaubnis des Kores wieder zurückkehren. Die Juden durften zurückkehren aus dem Exil in Babel. Gott hielt sich an sein Wort 70 Jahre. Aber das war nicht die endgültige Erlösung. Und es geht ja dem Propheten um ein endgültiges Heil. Alle nachexilischen Propheten zeigen durch ihre Prophezeiungen, dass die Rückkehr aus Babel noch nicht die volle Erlösung Israels darstellte, sondern dass das endgültige Heil in der Zukunft weiterhin erwartet wurde. Das endgültige Heil für Israel nicht nach 70 Jahren, sondern nach 490 Jahren. Und dann ist natürlich die Frage, wann hat man den Beginn dieser 70 Jahrwochen anzusetzen? Sonst kann man sowieso nicht rechnen, wenn man den falschen Ausgangspunkt hat. Es gibt mehrere Rechnungen, nicht alle sind richtig. Ich hatte mich früher einem Engländer angeschlossen, Andersen, bin aber davon wieder abgerückt. Und doch bei dem, was Professor Ernst Ferdinand Ströter und auch der Wiedenester Bibelschullehrer Erich Sauer geschrieben haben, 457 vor Christus beginnen diese 490 Jahre zu laufen. 457 vor Christus beginnen sie zu laufen. Erich Sauer hat geschrieben in Morgenroter Welterlösung: Den eigentlichen Wiederaufbau der Stadt vollführten Esra, Nehemia und der Prophet Maleachi. Ihre Tätigkeit setzt ein mit dem auch die politische Neuorganisierung Palästinas betreffenden Erlass des persischen Königs Artaxerxes I., Artasasta, im 7. Jahr seiner Regierung, ist gleich 457 vor Christus. Esra 7, Vers 25. Der Beginn der Tätigkeit Esras ist also der Anfang der 70 Jahrwochen. Wenn Nehemia erst einige Jahre später, 445, mit dem Mauerbau beginnen konnte, so lag dies daran, dass sich dem grundlegenden Anfang zunächst besondere Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben. Aber Anfang und Ausgang blieb jener erste Erlass trotzdem. Ebenso, schrieb Erich Sauer, erklären es auch die Ausleger Auberlen und Stockmann und Dexels Bibelwerk B. Keller und auch der bekannte Physiker Isaac Newton, der sich offensichtlich auch damit beschäftigt hat. ähnlich Pfarrer Teidigsmann in Zeitenwende und Heidmüller in der Zeitschrift Das prophetische Wort. Und so auch Bruder Ströder. 490 Jahre, die laufen aber nicht alle hintereinander ab, sondern da ist eine Zäsur. Sie werden unterteilt in 7 und 62 und eine. Die 7 und die 62, obwohl getrennt genannt, laufen aber hintereinander ab. Und so laufen 69 der 70 Jahre, ist gleich 483 Jahre hintereinander ab. Und da kommt man in das Jahr 27 nach der Zeitenwende, da es ein Jahr Null nicht gegeben hat. 457 bis 27 nach der Zeitenwende. Ich sage jetzt mal mit Bedacht nach der Zeitenwende und nicht sage ich nach Christus. Denn Christus ist ja, wie man allgemein weiß, nicht im Jahr Null, das es sowieso nicht gab, oder Eins geboren, sondern einige Jahre früher, 4 oder 5 oder 7 Jahre früher, vor der Zeitenwende. Sodass es nicht ganz richtig ist, wenn wir sagen 1991 nach Christus. Da müssen wir noch 4 oder 5 dazugeben eigentlich. Und Lukas sagt ja einmal in Lukas 3, Vers 23, dass Jesus aufgetreten ist, als er ungefähr 30 Jahre alt war. Und wenn er so 4 oder 5 Jahre vor der Zeitenwende geboren ist, dann war er etwa um 30, als er auftrat. Im Jahr 26 nach der Zeitenwende oder 27. 457 vor Christus bis 27, ich sage lieber Zeitenwende, 457 vor der Zeitenwende bis 27 nach der Zeitenwende laufen die 483 Jahre, ist gleich 69 Jahrwochen. Es gibt verschiedene Rechnungen verschiedener Brüder, aber mehrere gläubige Brüder kommen bei diesen Berechnungen, wie auch Ströder, wie auch Sauer, in die Erdenzeit Jesu. Von 457 aus kommt man in die Erdenzeit Jesu, in die Zeit der Erdenwirksamkeit. Manche kommen in die Zeit, wo er einzieht in Jerusalem, so der Engländer Andersen. Aber Ströter kommt auf die Jordantaufe. Nun lassen wir das dahingestellt sein. Jedenfalls Erdenzeit Jesu. Vor Golgatha waren 69 der 70 Jahrwochen abgelaufen. Nach Verlauf von 69 Jahrwochen kam dann bald Golgatha. Und der Messias wurde weggetan und hatte nichts. Der Christus wurde ausgerottet. Das ist ja die Beschreibung des Kreuzes. Nach außen eine totale Niederlage. Die Jünger verließen ihn alle und flohen. Da war äußerlich nichts von Sieg. Man muss schon Kolosser 2 lesen, Verse 14 und 15. Bruder Heller hat darüber ein kleines Heft geschrieben. Der Sieg von Golgatha liegt wohl auch droben bei den Paulus-Verteilheften. Der Sieg von Golgatha, die Innenschau des Kreuzes, von innen, von oben geschaut, ein Sieg. Christus hat entwaffnet, Christus hat genagelt. Aber nach außen natürlich eine totale Niederlage. Der Messias wurde ausgerottet und hatte nichts. 69 Jahrwochen sind um. Nun kommt eine Zäsur, eine Zwischenzeit. Und in der leben wir noch heute. Und der Vers 27, der kann sich irgendwann in naher Zukunft erfüllen. Passt sehr gut in die heutige Landschaft. Was könnten wir dringender brauchen, als dass einer auftritt mit der perfekten Nahostlösung? Sie sehen, wie aktuell das ist. Vers 27 in Daniel 9 bedeutet nichts anderes, als dass eine hochgestellte politische Persönlichkeit eines Tages auftritt und sagt, so, jetzt haben wir es, perfekte Nahostlösung. Alle haben unterschrieben, Iran, Irak und Syrien und Ägypten und Israel, alle haben unterschrieben, einen 7-Jahres-Vertrag haben wir in der Tasche, wird der staunenden Menschheit per Fernsehen präsentiert und alle jubeln dem Manne zu, der das fertig gekriegt hat. Sie sehen, das ist hochaktuell. Nur eines kann ich Ihnen nicht sagen, wo die Bibel nicht rechnet, rechne ich auch nicht. Ich sage Ihnen nicht mal eine Vermutung, ich habe keine Vermutung, ich weiß es nicht. Das kann schon bald sein, nicht gerade morgen früh. Die Entrückung kann jederzeit stattfinden, dass der Herr seine Gemeinde heimholt, denn die Gemeinde ist ohne Zahl und Zeiten, aber Israel ist mit Zahl und Zeiten und so ganz schnell kann das noch nicht gerade morgen früh gehen. Da muss schon eine hochgestellte Persönlichkeit erstmal da sein, die diesen Nahostvertrag dann plötzlich präsentiert für 7 Jahre. Weshalb denn 7 Jahre? Weil eine Woche noch übrig ist. und davon redet Vers 27. Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Mit den vielen. Die Elberfelder Brüder, die diese Bibel seinerzeit herausgegeben haben, haben die Fußnote, das heißt mit der Masse des jüdischen Volkes. Als sie diese Übersetzung machten, gab es noch keinen Staat Israel. Heute würde man sagen, ein 7-Jahres-Vertrag mit dem Staate Israel. Aber das ist natürlich alles Lug und Trug. Und der Herr Jesus spricht eben auch davon in Matthäus 24. Dieser 7-Jahres-Vertrag wird in der Mitte gebrochen. Zur Hälfte der Woche. Da wird er die freie Religionsausübung, die Israel in einem wiedererbauten Tempel zugesichert war, brechen. Zur Hälfte der Woche. Und dann kommt Gräuel der Verwüstung, verwüstender Gräuel. Der syrische Antichrist Antiochus Epiphanes war seinerzeit ein Vorbild dafür, aber noch nicht die volle Erfüllung. Die kommt durch den Antichristen, der einen 7-Jahres-Pakt schließt mit Israel und ihn in der Mitte bricht. Und wenn Sie das wissen, dann wissen Sie auf einmal, wo die Zahlen der Offenbarung herkommen. Offenbarung 11 und 12 und 13, wo die Leute denken, was heißt denn das? Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Jahre sind gemeint, 3,5 Jahre, was soll mir das? 42 Monate, 1260 Tage, das ist dann entweder die erste oder zweite Hälfte der noch ausstehenden letzten Jahrwoche. In der ersten Hälfte tut der letzte Weltherrscher sehr freundlich mit Israel, um dann in der zweiten Hälfte sein wahres Gesicht zu zeigen, den Bund zu brechen, die große Drangsal kommen zu lassen. Für mich stellt sich die letzte Jahrwoche so dar, in der ersten Hälfte Friede in Israel, Scheinfriede, aber Rumoren in der Völkerwelt. Rumoren in der Völkerwelt, Offenbarung 6, der Friede wird von der Erde genommen, die jubeln nicht alle gleich dem Antichristen zu. Aber dann in der Mitte ein tiefer Einschnitt und dann in der zweiten Hälfte der Jahrwoche andersherum. Drangsal über Israel, die große Drangsal wie keine war und Welteinheitsstaat, Scheinfriede in der Völkerwelt. Alles eins. Heute aber leben wir noch in Vers 26. Wo stehen wir heute? Die Zwischenzeit von Golgatha bis zur irgendwann in naher Zukunft beginnenden 70. Jahrwoche, diese Zwischenzeit wird wie charakterisiert? Alles negativ. Alles negativ. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Titus im Jahre 70. Und wie ging es weiter? Von dem Jahre 70 durch all die Jahrhunderten war da immer eitel Friede auf Erden und Glück und Wohlstand. Das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Flut, ein Bild für Drangsal. Flut, ein Bild für Heere, die ein Land überfluten, oder soll ich sagen, vielleicht auch für Asylantenströme. Flut, die überströmende Flut und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Das Jahr 1991 ist ein sehr deutlicher Kommentar dazu. Vor ein paar Jahren haben wir noch gedacht, ach, es wird ja immer schöner auf Erden. Wir haben die Wiedervereinigung, Gott sei Dank, und die Ost-West-Spannung lässt nach. Und Amerika, Russland, die kommen sich immer näher, das werden bald noch Freunde. Ja, wunderbar, also jetzt ist bald eitel Friede und wir sehen, es geht ganz anders. Ganz neue Feindschaften treten urplötzlich zutage beim Auseinanderbröckeln des früheren Ostblocks. Bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Da liegt für mich ein Trost in diesem Ausdruck. Wo liegt denn da der Trost? Fest beschlossen, fest beschlossen. Es ist mit drin im Plane Gottes. Vater, du hast es alles im Griff. Nichts entzieht sich dir. Kein Krieg, keine Verwüstung. Aber bitte wieder unterscheiden, Ratschluss seines Willens, nicht Wohlgefallen. Gott hat kein Wohlgefallen an Bomben und an einer zusammengebrochenen Wasserversorgung in Bagdad. Daran hat Gott wahrlich kein Wohlgefallen. Und da könnten wir vieles nennen. Aber es ist alles mit drin im Ratschluss seines Willens. Er hat alles genau im Griff. Aber lassen Sie mich schließen mit einem letzten Hinweis, und der ist aber nun positiv. Diese Zwischenzeit von Golgatha bis die letzte Jahrwoche beginnt, die hat noch einen anderen Inhalt, die hat noch eine positive Füllung. Das ist doch das Zeitalter, wo der Leib Christi gesammelt wird, herausgerufen, gesammelt und zubereitet in seiner künftigen Bestimmung entgegen sehen darf. Das ist die Zeit des Leibes Christi. Ja, Gabriel, warum hast du das nicht gesagt? Das wusste der nicht. Das hat Gott fest verschwiegen. Gott kann schweigen. Und da stoßen wir dann wieder auf unseren Bruder und Lehrer Paulus, der uns das ja sagt, dass Gott Dinge verschweigt, weil die Zeit noch nicht reif ist. Sogar der Herr Jesus hat über gewisse Dinge geschwiegen, als er auf Erden war, und die Zeit war noch nicht reif. Er konnte doch nicht Israel zur Buße rufen. Tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, und ihnen sagen, im gleichen Atemzug, eigentlich hat es keinen Zweck, euch überhaupt zur Buße zu rufen. Ihr werdet ja doch nicht Buße tun. Die Masse wird verstockt und abfallen, und dann greife ich mitten in die Nationenwelt und hole mir ein Leib des Christus aus allen Völkern, einschließlich Israel. Das konnte er doch nicht sagen. Alles zu seiner Zeit. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Paulus sagt dann das, was vorher verschwiegen war. Lesen Sie Epheser 3, 1 bis 9. Lesen Sie Römer 16, 25 bis 27. Und auch in Kolosser 1 spricht er davon, dass er das nun sagen darf. Kolosser 1, 26. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart, verborgen, verschwiegen, aber längst im Herzen Gottes da und geplant mit dem Sohne vor Grundlegung der Welt, dass es geoffenbart würde zu seiner Zeit. Und so hat diese Zwischenzeit, in der wir heute leben, auch einen positiven Inhalt. Und das ist die Gemeinde, was im Himmel Schlachtzeilen macht. Das ist nicht Kroatien und Serbien und Russland und Washington und China. Was im Himmel Schlachtzeilen macht, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, ist die Zubereitung der Gemeinde. Das ist heute dran. Das ist im Heilsplan Gottes das entscheidend Wichtige. Lassen wir uns also zubereiten. Das ist noch wichtiger als die Politik der Weltmächte. Jedenfalls in Gottes Augen. Amen. Ja, ich darf den Bruder Weigle, wo ist er? Bruder Weigle bitten, noch mit uns zu beten.
Vater, wir preisen dich in dem wunderbaren Namen Jesu. Wir danken dir auch für die Offenbarung dieser 70 Jahrwochen. Wir danken dir, Herr, dass wir erkennen dürfen, in welcher Zeit wir stehen. Wir danken dir, dass wir uns bereit machen dürfen, dir zu begegnen. Wir danken dir, dass wir dir dienen dürfen und dass du willst, dass auch in unserer Zeit noch so viele Menschen wie möglich dein Heil sehen und ergreifen und gerettet werden. Gelobt sei dein Name. Amen.
Amen.